Und die Wiederholungsklausur, die ist meines Wissens für Anfang April, für, glaub, 6. April festgelegt. Aber okay. Die eine Ausgabe waren wir ja beim letzten Mal noch bei der Geräteverwaltung und ein Punkt waren wir ja beim letzten Mal noch, und zwar genau bei der gerätenunabhängigen Verwaltung, und ein Punkt, den wir ja bereits vor einiger Zeit angesprochen haben, und zwar, wenn Sie sich daran erinnern, in Zusammenhang mit Verklemmungen beziehungsweise mit der Koordination des Zugriffs. Da hat man gesagt, also eine Möglichkeit für die Vermeidung von irgendwelchen Verklemmungen beziehungsweise für die Nutzung von Synchronisationsmechanismen war also die Nutzung hier von Spooling, das man ja relativ häufig nutzt, und zwar im Zusammenhang gerade mit Druckaufträgen. Und da ist es so, dass Sie im Grunde genommen einen Systemprozess haben, so einen Spooler-Daemon, und alle Benutzerprozesse interagieren mit diesem Systemprozess, schicken ihre Requests an den Systemprozess. Der hat entsprechend so eine Liste oder ein Verzeichnis von allen Aufträgen, und die würde dann der Reihe nach durchführen nach bestimmten, entweder first come, first served oder auch nach Prioritäten, je nachdem. Und was man natürlich hier hat, nämlich keine Koordination über Semaphore, also hier keine Koordination über Semaphore. Und wir hatten ja damals bei der Synchronisation darüber gesprochen, wenn wir das Belegen von einem Semaphor und das Freigeben von Semaphoren oder das Belegen von mehreren benötigten Semaphoren in der falschen Reihenfolge durchführen, dann haben wir unter Umständen sind wir gefährdet bezüglich einer Verklemmung. Das heißt also, der eine Prozess wartet auf den anderen Prozess, und eine Möglichkeit, wie man also diese Verklemmungen vermeiden kann, waren also hier über diese Spooler-Prozess als Ansatz. Das funktioniert natürlich nur für bestimmte Arten von Applikationen, also beispielsweise hier für solche Druckaufträge, wo man das auch relativ häufig einsetzt dafür. Also normalerweise ist es so, dass Sie von einem Benutzerprozess, wenn Sie mehr Programmbetrieb haben, nicht direkt auf den Drucker hinkommen, sondern immer über diesen Systemprozess. Gut, das noch zum Abschluss von dem geräteunabhängigen Teil. Und wir würden jetzt nochmal zum speziellen Bereich kommen mit Festplatten. Und zwar mit dem ganzen RAID-Ansatz. Und zwar ist es so, RAID ursprünglich steht also hier für Redundant Array of Inexpensive Disks. Und da war es an sich so, dass die Problematik halt war, dass große Platten relativ teuer waren und man deshalb versucht hat, wie kann ich möglicherweise durch eine Menge von, sage ich mal, Commodity-Festplatten mehr und größeren Speicherplatz erreichen. Und das heißt also, da war an sich hier durch Inexpensive Disks war die Zielsetzung, mehr Plattenbereich zu haben. In letzter Zeit hat man das Ganze auch ein bisschen umbenannt, nämlich i nicht inexpensive, sondern independent. Pendent. Na, irgendwie independent. Irgendwie stimmt da was nicht, gell? Independent, das ist ein Dent. Und zwar also unabhängig. Die Zielsetzung hier war die höhere Zuverlässigkeit, Also hier höhere Zuverlässigkeit. Und aber auch höhere Geschwindigkeit. Und nachdem ja die großen Platten ja relativ doch verfügbar sind, waren also so die Zielsetzungen hier eher die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit so im Vordergrund. Und der Ansatz über RAID ist ja so, dass sie mehrere Festplatten haben und die aber gegenüber dem Betriebssystem wie eine einzelne Festplatte sich präsentieren. Und da ist es jetzt so, dass sie hier auf der einen Seite natürlich verlangen, dass die Anwendungssoftware ganz normal ihre Read-Write-Operationen oder Open-Close für Dateien verwenden und dass sie hier nicht jetzt hergehen und entsprechend andere Funktionen oder Operationen verwenden, sondern die Zielsetzung war, dass sie hier unter der Anwendungssoftware eigentlich unten drunter statt normale Festplatte eine RAID-Software oder eine RAID-Umgebung darunter schieben können, ohne dass hier die Anwendungssoftware geändert wird. Natürlich müssen Sie den Plattencontroller ersetzen durch den entsprechenden RAID-Controller und dann werden die Daten halt entsprechend über die Platte verteilt. Wir werden dann sehen, da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Ganze funktioniert. Und die Zielsetzung natürlich auch höhere Zuverlässigkeit und zwar durch Redundanz. Und zwar natürlich, wenn Sie jetzt sagen würden, und das werden wir bei RAID 0 sehen, da habe ich natürlich mehrere Platten, die ich da miteinander verknüpfe. Aber wenn ich die Daten nicht redundant speichere, habe ich natürlich im Grunde genommen, hängt meine Zuverlässigkeit von allen Platten ab, wenn ich die Dateien quer über alle Platten verteile. Das heißt, da kann es mal passieren, wenn eine Platte ausfällt von, sagen wir mal, 4 oder 5 und ich habe meine Datei quer über alle Platten verteilt, dann nützt mir das Ganze nichts mehr, die anderen 4 funktionieren noch, die eine Platte funktioniert nicht mehr, dann ist meine Datei nicht mehr zugreifbar. Und in dem Sinne, wenn ich also hier, bin ich abhängig davon, von allen 5 Zuverlässigkeiten von meinen Platten. Dagegen, wenn ich mit Redundanz arbeite und sage, okay, ich habe also hier Teile auf redundant gespiegelt auf mehreren Platten, fällt eine Platte aus, dann habe ich natürlich, kann ich das Ganze tolerieren. Und das wird man dann entsprechend bei RAID Level 1 sehen. Wichtig bei dem Ganzen, es gibt RAID 0 bis 6. Das Ganze ist aber nicht so, das ist keine Hierarchie von Qualität. Also hier keine Hierarchie der Varianten. Also man kann jetzt nicht sagen, RAID 1 ist besser als RAID 0 oder RAID 2 ist besser als RAID 1 und RAID 0, sondern die wurden ganz mit unterschiedlichen Funktionalitäten entwickelt. Und das werden wir hier jetzt mal noch sehen bei den verschiedenen Ansätzen. Also hier gerade, wenn Sie RAID 0 hernehmen, da ist so, Sie zerlegen den gesamten Speicherbereich von der virtuellen Festplatte in gleich große Abschnitte. Man spricht hier von diesen Stripes und wie groß die sind. Das kann ein Block sein, das kann auch kleiner sein, also je nachdem, was man hier so als Größe wählt. Und dann ist natürlich so, dass die Daten, die werden also quer über alle Festplatten verteilt. Also wenn Sie beispielsweise dann sagen, ich habe einen Datenpuffer oder einen Dateipuffer, wo hier jetzt hat das Stripe 0, 1 und 2 benötigt werden. Das ist das, was ich also lese. Also hier beispielsweise habe ich die 3 Stripes. Dann ist so, dass dieser Read- oder Write-Befehl, also hier Operation, wird aufgeteilt, also Aufteilung eines Befehls auf drei Befehle, also hier Aufteilung auf drei Befehle, die parallel bearbeitet werden. Und da habe ich natürlich einen Geschwindigkeitsvorteil, weil, wenn man das Ganze ja sich überlegt, wenn ich das auf einer Platte speichere, dann muss ich natürlich, sind die Stripes 0, 1, 2 alle auf einer Platte und die muss ich sequenziell, hole ich mal Stripe 0, dann Stripe 1, dann Stripe 2. Und hier ist so, der Befehl, also der Read- oder Write-Befehl, nehmen wir mal an, das ist ein Read-Befehl, der wird aufgeteilt in drei Befehle, und zwar das macht der Rate-Controller. Von der Applikation habe ich immer noch nur einen Read-Befehl, wird aufgeteilt auf drei, und die werden dann parallel mit den jeweiligen an die jeweiligen Festplatten geschickt, und die Daten kommen zurück und können wieder zusammengesetzt werden. Und ich habe damit natürlich einen großen Geschwindigkeitsvorteil, weil ich hier wirklich drei Sachen in dem Sinne parallel machen kann. Das Negative ist sicherlich der, ich habe hier keine Redundanz, also hier keine Redundanz. Und da, wenn also hier das Problem eine Platte ausfällt, also wo Stripe 1 und 5 und 9 drauf ist, dann habe ich das Problem, dass dieser Teil von der Datei nicht mehr verfügbar ist. Und damit ist natürlich die Datei generell nicht mehr nutzbar, weil hier Teile von Informationen aus der Datei natürlich fehlen. Der andere Punkt ist folgender. Wenn Sie immer nur Read- und Write-Befehle haben, die sich auf einen Stripe beziehen, dann haben Sie natürlich keinen Geschwindigkeitsvorteil, sondern eher einen Nachteil, weil nämlich Sie durch den ganzen Rate-Controller durch müssen. Das heißt also, Sie haben eher noch einen Geschwindigkeitsverlust, weil nämlich hier die Software vom Rate-Controller halt nochmal zwischengeschaltet ist und im Grunde genommen adressieren Sie dann wieder nur eine Platte, und wenn Sie die Platte gleich direkt adressiert hätten, dann hätten Sie sich also diesen Rate-Overhead effektiv gespart. Und also hier, man kann sagen, das Ganze nutzt, also sinnvoll für große Anfragen, also hier sinnvoll für große Anfragen mit mehreren Stripes. Und das ist egal, ob ich hier jetzt über Read oder über Write spreche. Und die Zuverlässigkeit, klar, keine Redundanz. Und da kann es natürlich sein, wenn man also beispielsweise hergeht und sagt, ich kaufe mal lieber eine große, teure Platte mit höherer Zuverlässigkeit, dann bin ich besser dran, als wie hier die Summe oder die Vereinigung von diesen vier einzelnen Platten, wo also wirklich jede von diesen Platten kann unabhängig voneinander ausfallen. Mit der höheren Zuverlässigkeit macht man hier mit RAID Level 1. Und zwar, da ist es jetzt so, dass Sie hier hergehen und die Datei bzw. die Stripes spiegeln. Und Sie haben hier entsprechend Stripe 0 haben Sie hier auf der Platte und haben es auf der Platte, Stripe 1 auf hier und da, dann Stripe 2 hier und hier. Das heißt also, das Ganze ist sicherlich so, dass das gespiegelt ist. Damit habe ich sicherlich eine bessere Ausfallwahrscheinlichkeit oder bessere Ausfallsicherheit. Und das andere ist natürlich, beim Lesevorgang können beide Platten genutzt werden. Beispielsweise, wenn Sie hier Stripe 0 und Stripe 2 lesen, Also wenn ich nur Stripe 0 oder 1 lese, dann habe ich natürlich keinen Zusatzgewinn. Aber wo ich natürlich einen Gewinn habe, wenn Sie beispielsweise hier 0 und 2 lesen, dann können Sie natürlich für 0 können Sie auf diese Platte gehen, für 2 können Sie auf diese Platte gehen und haben damit, können Sie hier diesen Befehl oder diese Anforderung natürlich entsprechend parallel durchführen und bekommen dementsprechend schneller, ähnlich wie man das ja von RAID 0 her gewohnt ist, dass Sie dann schneller die entsprechenden Daten bekommen. Beim Schreiben sind Sie natürlich schlechter gestellt, beziehungsweise haben Sie keinen Gewinn. Sie sind nicht schlechter gestellt, aber Sie müssen das natürlich immer zweimal schreiben. Also wenn ich Stripe 0 natürlich schreibe, muss ich das zweimal schreiben. Das kann ich natürlich parallel machen. Genauso auch hier, wenn ich 1, muss ich hier und hier schreiben. Wenn ich 0 und 2 schreiben will, habe ich natürlich keinen Gewinn. Sondern 0 muss ich, 0 und 2 muss ich hier schreiben, 0 und 2 muss ich hier schreiben. Dagegen bei 0 und 2 lesen habe ich natürlich einen Gewinn. Ich kann 0 hier lesen und 2 hier lesen. Und insofern habe ich also hier die höhere Ausfallsicherheit. Es gibt noch eine andere Möglichkeit mit der höheren Ausfallsicherheit. Das ist genau das, was man beispielsweise bei RAID 2 macht. Und zwar da geht's darum, dass man also hier jedes Byte in 4-Bit-Stücke unterteilt. Und man hat also hier die Situation auf die erste Platte des Bit 0, auf die zweite Bit 1, dann Bit 2, dann Bit 3 und dann geht's halt wieder hier weiter mit 4, 5, 6 und 7. Das heißt also, ich schreibe überall nur ein Bit drauf und dann habe ich hier die sogenannten Parity-Platten und die berechne ich jeweils aus den entsprechenden Werten hier und ich habe damit so ein 3-Bit Hamming-Code. Und da ist es ja so, dass man also sagen kann, kann ein oder zwei Fehler erkennen und einen Fehler kann man effektiv oder maximal einen Fehler kann man korrigieren. Also hier, ich kann die entsprechenden zwei Fehler erkennen, beziehungsweise ein oder zwei Fehler erkennen und dann entsprechend die einen Fehler könnte ich also korrigieren maximal. Diese Berechnung der Prüfsumme erfolgt, also hier Berechnung Prüfsumme durch den RAID Controller. Also hier berechnet und überprüft durch RAID Controller. Also hier, wenn 4-Bit abgespeichert werden, dann berechnet der RAID Controller die entsprechenden Parity Bits. Wenn die Daten gelesen werden, das heißt also, wenn ich hier diese 4-Bit lese, dann schaut er natürlich an, was habe ich hier als Parity Bits und überprüft die mit denen, die sich aus den entsprechenden Bits hier errechnen. Und wenn die übereinstimmen, ist es okay. Wenn sie nicht übereinstimmen, dann habe ich natürlich hier einen Fehler und kann entsprechend drauf reagieren. Das Ganze, die Firma, die gibt's nicht mehr. Das war eine AI-Firma mit ganzer Menge von Symbolics-Maschinen, also hier Thinking Machines und die also gerade mit auf der Basis von Lisp programmiert hat. Die hatten 32 Bit-Datenwerte und entsprechend plus 6 Parity-Bits. Und da war es so, dass sie jetzt halt hier mit diesen 38, das heißt, die hatten 38 Platten parallel nebeneinander und haben effektiv ihre Informationen quer über alle 38 Platten halt verstreut mit, also Bit 0, Bit 1, Bit 2, dann 3, 4, 5, also bis sie hier bei Bit 31 waren und dann entsprechend die 6 Parity Bits. Und das hatte natürlich eine sehr hohe Ausfallsicherheit, aber sie haben natürlich eine ganze Menge von Platten halt im Parallelbetrieb benötigt. Und klar, sie konnten, wenn eine Platte ausgefallen ist, dann konnten sie natürlich bei 6 Parity Bits, konnten sie natürlich jederzeit das fehlende Bit natürlich aus der restlichen Information entsprechend berechnen. Die Firma gibt es meines Wissens, gibt es den immer, sondern die ist vom Markt verschwunden. Also das war so eine Artificial Intelligence Firma, die ganz speziell Expertensysteme auf der Basis von LISP programmiert hat. Die Hardware war natürlich schon ein bisschen aufwendig, wenn sie das installiert haben. Also einerseits die Maschinen oder die Rechner waren natürlich sehr schnell, die sie verwendet haben. Auf der anderen Seite haben sie natürlich sehr viel an Plattenhardware benötigt. Es gibt andere Varianten noch, die im Tannenbaum drin beschrieben stehen. Es gibt aber auch Kombinationen von verschiedenen RAID-Levels, was man heutzutage findet. Also die 0 oder 1 oder 2, das sind die Sie am häufigsten finden. Und da gibt es natürlich so die Verknüpfung RAID 0 und 1. Das muss man sich so vorstellen. Ich habe also hier auf einer Ebene eine RAID 0 und habe also hier die beispielsweise meine Platten und hätte also hier den Stripe, Entschuldigung, 0 drauf und hätte hier den Stripe 1 drauf. Und jetzt ist so, dass wir da gesagt haben, dass uns die Zuverlässigkeit bei dem RAID 0 fehlt. Jetzt baut man oben drüber sozusagen ein RAID 1 und um das Ganze zu duplizieren, das heißt, ich mache also hier auch wieder ein RAID 0, habe also hier wieder zwei Platten, also das nur jetzt als Beispiel. Ich kann natürlich mehrere Platten bei RAID 0 nebeneinander stellen, wie wir das vorher hatten mit 2 oder 4 oder je nachdem, was man haben will. Hätte dann hier auch wieder S0 und S1. Das heißt also hier auf der unteren Ebene habe ich RAID 0, auf der Ebene drüber hätte ich dann eine RAID 1 Ansatz. Und dementsprechend habe ich also hier diese beiden miteinander kombiniert. Es gibt andere Ansätze, nämlich RAID 1 plus 0. Das heißt also, wo man auf der unteren Ebene das RAID 1 macht, auf der oberen Ebene macht man dann, verteilt man das Ganze. Also da gibt es unterschiedliche Kombinationen davon. Gut, so viel zu dem jetzt. Die Zielsetzung ist natürlich jetzt halt mit den Möglichkeiten, die man ja hat, dass man beispielsweise relativ günstig natürlich Platten miteinander entsprechend kombinieren kann. Wichtig, wenn ich RAID habe, ich muss meinen Normal-Platten-Controller durch meinen RAID-Controller ersetzen. Und dass also hier vom Betriebssystem her die entsprechenden Aufrufe verteilt werden auf die richtigen beteiligten Platten. Das andere, was wir natürlich jetzt hier kurz anschauen wollen, ist so der Zugriff auf die Festplatte. Und zwar, wenn ich mir die Zeit, die man benötigt, anschaue, dann setzt sich die aus drei Teilzeiten zusammen, nämlich einmal die Suchzeit von dem Leseschreibkopf. Das heißt also hier, der Arm ist ja an einer bestimmten Stelle auf der Festplatte und jetzt wollen Sie einen Block lesen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass dieser Arm gerade an einer anderen Position ist. Das heißt, er muss hinfahren. Das, wenn Sie sich halt vorstellen, gerade mit den Schallplatten, Sie wollen einen bestimmten Song hören, der Abtastkopf ist halt an einer bestimmten Stelle. Sie müssen an die Stelle hinfahren, wo der entsprechende Song gerade gespeichert ist. Und das heißt, also man spricht hier immer von dieser sogenannten Seek Time. Das heißt also die Bewegung, die Zeit, bis der Leseschreibkopf über dem entsprechenden Zylinder ist. Also Zeit, bis Lesekopf über Zylinder. Also bis er da ist. Dann ist aber so, wenn man sich ja vorstellt, das Ganze ist ja eine Scheibe, die Information ist hier, der Lesekopf ist momentan gerade hier. Das heißt also, die Scheibe muss unter Umständen eine halbe Drehung oder eine Dreivierteldrehung machen, bis die Daten wirklich unter dem Lesekopf sind. Und das ist hier die Rotationsverzögerung. Und die ist natürlich verglichen jetzt beispielsweise mit der Bewegung von dem Leseschreibkopf, ist das natürlich relativ gering. Und am Schluss habe ich dann natürlich hier die Transferzeit. Also wo ich dann die entsprechenden Daten, die hier unter dem Lesekopf sind, dann einfach aufnehme, bis ich die entsprechende Menge an Daten gelesen habe. Und wir haben ja davon gesprochen, dass wir von der Festplatte beispielsweise das Ganze immer nur blockweise speichern beziehungsweise dann auch blockweise lesen. Das heißt, die Transferzeit würde dann heißen, ich lese immer den ganzen Block. Wenn eine Datei, sage ich mal, sequenziell auf der Platte abgespeichert ist und ich möchte zwei Blöcke lesen, dann ist es natürlich von Vorteil, weil der zweite Block einfach dahinter anschließend kommt und ich kann die ganzen zwei Blöcke mehr oder weniger dann hier in dem Sinne sequenziell hintereinander lesen. Wenn dagegen der zweite Block an einer ganz anderen Stelle auf meiner Festplatte ist, dann habe ich natürlich wieder meine Positionierzeit. Ich muss wieder meinen Lesekopf bewegen. Ich muss wieder die Rotationsverzögerung abwarten. Und dann kann ich wieder erst mit dem Transfer von dem Block beginnen. Das heißt, insofern ist es natürlich schon von großem Vorteil, wenn beispielsweise Dateien, die größer als ein Block sind, sequenziell auf meiner Platte abgespeichert sind, weil dann geht das Ganze natürlich wirklich entsprechend schnell hintereinander. Und man kann also hier sagen, die Disk-Bandbreite für meine Übertragung ist natürlich die entsprechende Gesamtanzahl meiner Bytes, die ich übertragen kann, durch die Zeit von Request, Steuer oder Initiierung meines Requests bis zum Ende von meiner oder Erledigung von meinem Request. Also hier Zahl Bytes geteilt durch Zeit von Initiierung bis Ende von Request. Und jetzt ist natürlich so, das ist bloß jetzt der Bildschirm angegangen. Jetzt ist natürlich so, dass Sie haben in der Festplatte typischerweise, wenn Sie Multiprogrammbetrieb haben, haben Sie ja eine Vielzahl von Plattenrequests. Und die Frage, die sich natürlich stellt, in welcher Reihenfolge sollen also hier diese Requests bearbeitet werden. Und die Zielsetzung von dem Ganzen ist natürlich hier so die Verbesserung oder die Reduktion von meiner Suchzeit. Die Transferzeit, da kann ich nur dadurch was machen, dass ich also entweder sage, ich habe eine bessere Platte, die halt eine schnellere Umdrehungsgeschwindigkeit hat, aber jetzt von der Suchzeit, das hängt natürlich sehr stark ab, wie ich das Scheduling von meinen EA-Requests auch mache. Und da gibt es halt auch hier eine ganze Menge von, es gibt hier so drei wichtige Verfahren, wie ich das Scheduling von meinen Requests, EA-Requests machen kann. Das eine ist das FCFS. Genau, das ist also hier dieses First Come, First Served. Das heißt, ich mache überhaupt kein Scheduling, sondern ich nehme das Ganze so, wie das in der Reihenfolge kommt. Angenommen, ich habe die Situation, Startzylinder ist, also hier Startzylinder ist 53 und das heißt, ich bin hier und jetzt ist so, die entsprechenden Anforderungen kommen also genau in der Reihenfolge von meinen Applikationen. Dann fahre ich also hier von 53 zunächst hier nach 98, dann kam die 183, dann fahre ich hierher, dann kam die 37, dann fahre ich wieder von ganz außen bis fast ganz nach innen, dann fahre ich wieder relativ weit nach außen, dann fahre ich wieder nach innen. Das heißt also insgesamt, wenn Sie es zählen würden, sind es 640 Zylinderbewegungen. Und wir haben ja gesagt, die Zylinderbewegungen sind relativ langsam verglichen, also beispielsweise mit dem Lesen von meinen Blöcken, die in einem Zylinder sind. Und in dem Sinne ist das Ganze natürlich jetzt nicht optimal, wie das hier gelaufen ist. Es gibt einen weiteren Ansatz, nämlich dieses SSTF, also Shortest Seek Time First. Da ist es so, dass Sie hier natürlich die entsprechende unsortierte Bearbeitungsreihenfolge haben. Das waren meine Requests. Und jetzt gehen Sie hier, Sie sortieren das Ganze um. Und 53 war wieder mein geringster Startpunkt. Und jetzt ist es so, dass man sich halt anschaut, wie schauen meine Zylinderbewegungen aus. Und damit ich also eine möglichst geringe Anzahl von Zylinderbewegungen habe, das heißt also 53, 65, 67, dann hier nach 37, 14 und dann würde ich also hier diesen Weg bis 183 gehen, wenn eine neue Zylinderbewegung kommt oder ein neuer Request kommt, dann würde ich den natürlich hier entsprechend einsortieren. Und wenn man das Ganze jetzt hier anschaut, dann habe ich also hier 236 Zylinderbewegungen. Problematisches Verhungern von EA-Requests. Und zwar muss man sich das also hier so vorstellen, nämlich beispielsweise, wenn Sie sagen, naja, meine Aufträge, die passieren alle, die kommen hier alle irgendwo dazwischen drin. Hier habe ich meinen 183er. Da kommt hier mal wieder einer, der bei im 60er oder im, sagen wir so, im 80er, 90er Bereich liegt. Dann fährt er natürlich hierher. Dann kommt einer, der im 60er Bereich liegt. Dann fährt er zu dem hin, weil der relativ nahe ist und der 180er ist weit weg. Das heißt also, meine Requests bewegen sich alle so hier zwischendrin. Und das würde bedeuten, der 180er, der kommt nicht dran, wenn nämlich hier immer wieder so Anforderungen kommen, die hier so zwischendrin liegen. Und das kann man sich natürlich auch vorstellen, beispielsweise wenn Sie einen Aufzug haben in einem Hochhaus und Sie haben vielleicht ein Hochhaus, das 50 oder 100 Stockwerke hat und es kommen relativ viele Requests immer so zwischen 0 und 50 und dann steht einer oben im 100. Stockwerk und der verhungert da oben, weil nämlich der Aufzug nie nach oben fährt, weil nämlich alle zwischendrin zwischen 0 und 50 sind und deshalb ist so, dass man hier einen etwas anderen Ansatz typischerweise macht, nämlich dieses Scan-Scheduling. Und das ist genau das, was Sie auch in Hochhäusern bei diesen Aufzügen finden. Und zwar, das Ganze wird umsortiert, aber der entsprechende Aufzug hat eine gewisse Bewegungsrichtung. Und zwar er versucht in eine bestimmte Richtung sich zu bewegen. Das heißt also, wir starten hier wieder bei 53. Das ist unsere Position. Aber unser Lese- und Schreibkopf hat eine Bewegung Richtung ein Plattenende. Nämlich hier beispielsweise Richtung Plattenende zu 0. Also Richtung zu Zylinder 0. Da ist es jetzt so, dass man also sagen kann, klar, wir sortieren das Ganze um, wir bewegen uns auf 3714 und dann wird man uns also hier in diese Richtung natürlich bewegen. Die Anzahl der Bewegungen hier, also hier kann man das Ganze reduzieren auf 208 Zylinder Bewegungen. Wichtig ist aber eher der zweite Aspekt, nicht bezüglich der Anzahl der Zylinderbewegungen, sondern wenn jetzt ein neuer Request kommt, angenommen, wir stehen gerade hier, da ist unser Lesekopf und der bewegt sich in diese Richtung. Es kommt ein Request rein, der beispielsweise jetzt hier liegt, dann klar wird der natürlich eingeschoben. Das heißt also hier, man würde hier so den Umweg über den hier machen, würde den hier abarbeiten. Dagegen, wenn ich die zweite Situation habe, es kommt einer, der im Grunde genommen den Request hier hat, dann wird der natürlich nicht berücksichtigt, sondern der wird erst wieder berücksichtigt auf dem Weg zurück. Das heißt, in dem Fall ist so, dass natürlich der 183 beziehungsweise jetzt der natürlich im 100. Stockwerk irgendwann schon mal drankommt, aber es kommen unter Umständen natürlich eine ganze Menge zwischendrin dran. Gut, beim Lift kommt natürlich so, das was Sie ja kennen, dass Sie zwar nach unten fahren möchten, aber der Lift fährt natürlich nach oben und bevor er dann wieder nach unten kommt. Und die Problematik haben Sie natürlich jetzt nicht beim Lesen von Informationen von Blöcken, sondern wenn Sie also hier den Block da am Zylinder 124 gelesen haben, dann ist es natürlich erledigt. Also es ist nicht so, beim Lift geht es ja immer nur darum, Sie steigen irgendwo ein und dann wollen Sie irgendwas, nämlich Sie wollen runter oder rauffahren. Hier, klar, haben Sie das Problem nicht, weil wenn Sie dort sind, werden natürlich die Bytes gelesen und dann ist das Ganze erledigt. Also man spricht hier gelegentlich auch vom Aufzugsalgorithmus. Also hier Aufzugsalgorithmus. Und das ist typischerweise, was Sie dann so bei intelligenten Plattencontrollern eigentlich an sich finden würden. Das Letzte, was wir im Zusammenhang mit der einen Ausgabe nur kurz ansprechen können, bevor wir beim nächsten Mal die restlichen Teile machen. Klar, früher war es so, sie hatten bei Dateizugriffen, sie hatten kleine, winzige Dateien, mittlere Dateien, vielleicht größere Dateien, aber sie hatten typischerweise, hatten sie keine Multimedia-Dateien, sondern entweder kleine oder große Dateien. Aber der Zugriff war natürlich so, entweder es kam schneller oder es kam langsamer, aber sie waren von der Applikation nicht auf die Ankunftsrate von den Informationen aus der Datei angewiesen. Dagegen natürlich hier, wenn Sie sich das überlegen, von Audio- und Videoclips spielt natürlich die Zustellung und von den Informationen eine Rolle. Bei Audio klar vom Gehör her, bei Video spielt es natürlich vom Auge her eine Rolle und es spielt natürlich schon eine Rolle, wenn es beispielsweise so abgehackt kommt oder wenn das Audio halt so entsprechend kommt, dass man sagt, naja, das Ganze ist jetzt verzerrt und man kann das Ganze nicht mehr so hören und verstehen. Live-Webcasts kennt man von der Fußball-WM oder von der Eröffnungsfeier von Olympischen Spielen, wo sie sich da einklinken können. Und die Endgeräte, klar, früher waren das hauptsächlich halt Desktop-PCs, aber jetzt können sie das Ganze natürlich auch mit mobilen Endgeräten, Smartphones oder sowas auch sich anschauen. Und okay, dann würde ich vorschlagen, dann machen wir beim nächsten Mal mit der Zustellung von den Mediendaten weiter. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche und dann sehen wir uns am kommenden Montag wieder. Danke, Wiederschauen.